Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Elena Lustig ist Yoga-Lehrerin und hat die Pro-Age-Methode erfunden, die es ermöglicht, lange fit zu bleiben und den Körper optimal auf das Älterwerden vorzubereiten. Darum geht es in unserem Gespräch, aber vor allem auch darum, was nach dem Älterwerden kommt. Elena ist Buddhistin und hat sich im Rahmen ihrer Praxis auch mit dem bewussten Sterben auseinandergesetzt. Zu diesem spannenden Thema hat sich unser Fokus verschoben und so sprechen wir viel über Anhaftung, den Körper, das Eingehen in das große Ganze, aber auch über Jane Fonda. Also viel Spaß mit Elena Lustig. Magst du mal erzählen, wie für dich dein 50. Geburtstag war? Vielleicht wie du dich davor gefühlt hast, was du gemacht hast, was in deinem Kopf passiert ist?
Ja Gott, wo fange ich da an? Also ich beschäftige mich mit diesem Thema Älterwerden ja schon seit ich 30 bin. Da war ich das erste Mal in einem buddhistischen Retreat, wo es darum ging zu lernen, wie man bewusst stirbt. Und seitdem ist das Thema Älterwerden und das Thema Vergänglichkeit und alles, was damit zusammenhängt, für mich eigentlich ja Teil meines Seins. Und insofern ist der 50. Geburtstag für mich eher so eine Art positives Accomplishment fast schon gewesen. Also ich habe mich gefühlt wie jemand, der etwas geschafft hat, im Gegensatz zu jemandem, der vielleicht denkt, ich habe was verloren. Ja, es gibt ja viele Frauen gerade, die mit dieser 50 unheimlich strugglen, weil das dann ganz klar das Zeichen dafür ist, dass wir nicht mehr jung sind, sondern dass wir jetzt zu der Abteilung ältere, reifere Frauen gehören. Und da sich selber drin zu finden, ist, glaube ich, nicht so einfach. Und für mich war das eben nicht so ein Riesenschritt, weil ich eben, wie gesagt, schon so lange mit diesem Thema arbeite.
Okay, aber manchmal ist es ja auch ein Unterschied, wenn man sich theoretisch damit auseinandersetzt und das dann im wahren Leben praktisch auch passiert, aber du warst so gut vorbereitet, dass du total fein damit warst?
Naja, ich frage mich halt immer, was ist das, was uns Angst macht beim Älterwerden? Und letztendlich ist es ja die Perspektive auf die Endlichkeit und dass wir irgendwann sterben werden und dass auch alle Menschen sterben werden, die uns was bedeuten. Und wenn man sich jetzt wie ich seit 25 Jahren damit auseinandersetzt, dann verliert das irgendwann den Schrecken. Und insofern sehe ich meine eigene Vergänglichkeit und meine eigene Endlichkeit auch nicht mehr als ein Riesenproblem. Und deswegen ist für mich das Älterwerden auch kein Problem. Und dieses Programm, was ich entwickelt habe, Pro Age Yoga, das ist ja etwas, wo ich mir selber vor allen Dingen natürlich, also es hat bei mir angefangen, aber ich biete eben jetzt auch allen anderen an, diesen Prozess des Älterwerdens so zu gestalten, dass er sich gut anfühlt.
Und wenn du sagst, dass für dich die Endlichkeit kein Problem mehr darstellt, wie stellt sich die Endlichkeit für dich denn dar? Also was siehst du anders als andere?
Also ich habe ein inneres Bild von etwas Unvergänglichem, das könnte man jetzt als Bewusstsein zum Beispiel bezeichnen. Für mich ist jedes Wesen, jeder Mensch, aber auch Tiere, zu einem gewissen Grad aber nur so eine Verkörperung dieses Bewusstseins. Also es ist so, als ob wir alle diesen Bewusstseinsstrom für eine gewisse Zeit verkörpern, individualisieren. Ja, aber im Prinzip, wenn sich unsere äußere Hülle wieder auflöst, werden wir wieder Teil dieses größeren, dieses universelleren Bewusstseins. Also das ist mein Bild. Das ist so, wie man sich einen Ozean vorstellen kann, wo ein Tropfen rausfällt, der irgendwann wieder in diesem Ozean landet. Und so ist es. Das ist ein Teil, wir sind ein Teil von etwas viel Größerem für mich in meiner Vorstellung. Und da komme ich her und dahin gehe ich auch wieder. Und dann löst sich einfach meine äußere Bedingtheit auf. Das ist, ich bin ja relativ, ich bin ja nicht absolut. Ich bin ja gebunden an Bedingungen. Und diese Bedingungen lösen sich dann auf.
Und dass dir das keine Angst macht, in dieser Theorie verstehe ich. Aber natürlich hast du ja eine Anhaftung an diese Welt und an deinen Körper und an dein Sein. Wie ist denn die Transzendenz zwischen der Idee und dem Gelebten?
Also, ja, da legst du genau den Finger drauf. Das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich ist es so, wenn wir was intellektuell verstanden haben, ist es ja noch lange nicht im System angekommen. Und dafür ist die Praxis. Also um zu verstehen, dass wir nicht unsere Gedanken und unsere Gefühle zum Beispiel sind. Dafür gibt es die Yoga-Praxis, dafür gibt es die Meditationspraxis, dafür gibt es ganz viele buddhistische Praktiken, bis hin zu dieser Praxis des bewussten Sterbens, in der wir lernen zu verstehen, also auch zu verinnerlichen, im Körper zu verstehen, im Geist zu verstehen, im Herzen zu verstehen, was es bedeutet und nicht nur im Intellekt. Und das ist eben was, weswegen wir üben und üben und üben. Wir müssen uns ja immer fragen, was ist eigentlich das Ziel des Yoga oder das Ziel der buddhistischen Praktiken? Und da geht es eigentlich darum, oder was heißt eigentlich, im Kern geht es darum, Erleuchtung zu erlangen, also den Geist zu befreien. Und wovon befreien wir den Geist? Von der Bedingtheit, von der Relativität, von dem Bezug auf etwas.
Ja, aber dann kann man ja gleich sterben.
Nein, weil das Leben selber ist ja lebenswert und es ist ja auch, und das, da geht der Buddhismus ja noch einen Schritt weiter, die erleuchteten Menschen machen eigentlich alle das Versprechen, wiederzukommen, auch wenn sie nicht wiederkommen müssten, weil sie ja erleuchtet sind, um anderen zu helfen, um für andere Wesen da zu sein, um zu unterstützen, um Leid zu lindern. Es geht im Buddhismus auch viel um Leid. Wodurch entsteht Leid? Also Leid entsteht dadurch, dass ich Dinge, die ich mag, festhalten möchte und Dinge, die ich nicht mag, loswerden will. Und das ist der Raum, wo wir Leid schaffen. Und wenn wir in der Lage sind, ohne diese Anhaftungen oder Abneigungen zu leben, sind wir dieser inneren Freiheit und auch der äußeren Freiheit ein ganzes Stück näher.
Du hast gerade vom bewussten Prozess des Sterbens gesprochen. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen?
Also es ist eine Praxis, die eigentlich nur im Geheimen gelehrt wurde oder nur Eingeweihten, wirklich tief buddhistisch Praktizierenden. Es gab in Deutschland einen Lehrer, der das eine Zeit lang unterrichtet hat in seiner, ich sag jetzt mal, Anhängerschaft. Und ich habe das insgesamt 3-mal gemacht, jeweils eine Woche. Und da sitzt man tatsächlich 8 Stunden am Tag, chantet, meditiert und lernt eben eine bestimmte Praxis mit einem bestimmten Bild zu verbinden und einer bestimmten inneren Übung und einem bestimmten Mantra. Also man verbindet alle möglichen Ebenen in Körper und Geist zu einem Punkt hin. Also es ist was, das kann man nicht so gut erklären. Wenn ich jetzt sage, wie diese Praxis funktioniert, das ist jetzt hier nicht der richtige Ort, um das zu machen. Aber es geht auf jeden Fall darum, zu üben, den Geist vom Körper zu trennen letztendlich.
Und ist das eine Praxis, die man dann auch im realen Sterbeprozess anwenden kann und deswegen übt man die vorher?
Genau, das ist das Ziel. Also es gibt 2 Ebenen. Die eine Ebene ist, das eigene Sterben in diesem Moment zu begleiten, um schneller aus dem Zustand der Verwirrung herauszukommen nach dem Tod. Also das ist so ein Raum, in dem wir erstmal gar nicht wissen, wir sind nicht mehr Mensch, wir sind nicht mehr da, wir sind aber auch noch nicht weg. Also es geht darum, diesen Prozess zu erleichtern und schneller frei zu werden. Wenn wir diese Technik für uns selber anwenden können, dann sind wir natürlich sehr reich beschenkt, wenn wir nicht plötzlich sterben, zum Beispiel. Mhm. Also wenn wir jetzt durch einen Unfall sterben, ganz schnell, ist es schwierig. Deswegen ist es gut, das eben immer wieder zu üben, immer wieder für sich zu praktizieren oder wieder in eine Gruppe zu gehen, wo man das praktiziert. Und das andere, was ich noch viel besser finde an dieser Praxis, ist, man kann es auch für andere üben. Also wenn man jemanden beim Sterben begleitet zum Beispiel, kann ich diese Praxis auch für die andere Person machen. Ich kann dieses Bild auf jemand anderen anwenden und dem oder derjenigen dabei helfen, den Körper zu verlassen, loszulassen und zu gehen. Weil das ist ja das, was das Sterben auch so mühsam macht, dass wir nicht bereit sind, loszulassen.
Wenn du jetzt an den Tod denkst oder an das, was danach kommt, hast du noch ein anderes Bild für uns als diesen Fluss, in den wir wieder eingehen? Oder was macht diesen Zustand für dich zu einem tröstlichen, vor dem man keine Angst haben muss?
Also ich stelle mir das so vor, wie der Raum, aus dem ich gekommen bin. Was war denn, bevor ich da war?
Hast du da ein Bild?
Für mich fühlt sich das total frei und leicht an. Es gibt einfach keine, also der Körper legt uns ja bestimmte Grenzen auf. Der hat Bedürfnisse. Die Gefühle, die wir haben, die Gedanken, die wir denken, die lösen ja auch immer im Körper etwas aus. Deswegen ist ja zum Beispiel Yoga auch so eine tolle Praxis, weil wir aus dem Körper heraus mit diesen Themen arbeiten und auf einer intuitiven Ebene landen. Und für mich ist das der Raum, in dem ich vorher war, der fühlt sich für mich nicht an wie ein Problem oder ein Trauma oder so. Ich komme aus etwas, in dem ich ungebunden war, bin jetzt in einer gebundenen Form und danach schauen wir mal.
Und hast du auch so ein richtiges Bild, also dass du dir bildlich vorstellen kannst? Nee. Oder ist es ein Gefühl? Oder?
Nee, es ist eher ein Gefühl. Es ist eher das Gefühl von Freiheit, Unbegrenztheit, unendlicher Leichtigkeit, Offenheit, von unendlichem Potenzial, auch neu sich zu verkörpern, eventuell. Vielleicht auch nicht. Also das ist sowas, das können wir ja nicht nachprüfen.
Und hast du eine Idee für deine nächste Verkörperung?
Also ich habe unfassbar viele Ideen dafür, womit ich mich gerne beschäftigen würde. Ich habe immer das Gefühl, ich brauche noch mindestens 3 Leben für all das, was ich gerne machen würde. Man sagt ja im Buddhismus, dass man das andere Geschlecht wiederkommt. Mhm. Weiß ich nicht. Ich würde eigentlich gerne wieder als Frau kommen. Und ich würde gerne wieder die Chance haben, in so einem privilegierten Umfeld wie meinem jetzigen zu landen, um Dinge bewegen zu können. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen bedauere an meiner bisherigen Biografie. Ich habe ja erst mit Mitte 40 angefangen, wirklich mich ganz auf dieses Yoga-Business und Business in Anführungsstrichen zu fokussieren, weil vorher habe ich eben hauptsächlich Filme geschnitten und auch ein bisschen Regie geführt und damit mein Geld verdient. Yoga mache ich ja schon viel, viel länger und immer parallel. Und ich sage deswegen Business, weil ich eben dann irgendwann gesagt habe, okay, ich setze jetzt alles da drauf und ich verdiene jetzt auch mein Geld mit dem Yoga. Das war früher anders. Und natürlich war Filmeschneiden ein toller Job und ich war auch echt erfolgreich, aber ich habe das Gefühl, ich hätte mehr und besser dienen können, wenn ich schon früher den Schalter umgeschaltet hätte.
Aber ging ja vielleicht auch nicht.
Nee, offensichtlich nicht, sonst hätte ich es ja gemacht.
Mhm. Von daher musst du es ja auch nicht bereuen, ne?
Nee, ich habe auch nicht gesagt bereuen, sondern bedauern. Okay. Also aus meiner jetzigen Sicht heraus, aber vielleicht war ich vorher auch noch nicht so weit, das kann schon sein. Mhm. Also vielleicht brauchte es diese Zeit zu wachsen und auch in die Tiefe zu gehen. Und ich bin ja in einer buddhistischen Studiengruppe schon seit Jahren und tauche immer tiefer ein und ich habe das Gefühl, mein See, aus dem ich schöpfe, wird immer breiter und tiefer und größer und auch stiller.
Würdest du sagen, dass du Buddhistin bist?
Ja, definitiv.
Und wie bist du da hingekommen ursprünglich?
Mit Mitte 20 hatte ich einen Traum vom Tod meiner Mutter. Ich habe immer ein bisschen schwieriges Verhältnis zu ihr gehabt. Nach diesem Traum war ich völlig verstört, tagelang. Also ich war völlig fertig in dem Traum und danach auch noch tagelang. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also diese ganzen Themen, ne, Verlust, Trauer, Tod, das war für mich, es hat mich wirklich wie auf ein Nebengleis versetzt. Und ich hatte eine Freundin, die eben im buddhistischen Zentrum damals in Frankfurt irgendwie war und der habe ich das erzählt und die hat gesagt, komm doch mit, ich gehe hier zu einem Retreat, da lernen wir bewusstes Sterben. Und dann bin ich da mitgegangen und das war der Anfang.
Okay, ich würde ganz gerne mit dir nochmal ins Leben zurück.
Sehr gerne. Das lohnt sich sehr. Das Leben lohnt sich sehr.
Ja. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Dr. Kade Healthcare und die neue Kade Hydro Befeuchtungscreme. Diese Creme wurde speziell für die Befeuchtung und Rückfettung des Intimbereichs entwickelt, denn gerade in den Wechseljahren, aber auch in einer Schwangerschaft oder in Phasen mit hoher Stressbelastung, entwickelt die Haut dort spezielle Bedürfnisse und braucht dann intensive Pflege. Die Kade Hydro Befeuchtungscreme beruhigt und pflegt die Haut langanhaltend. Das liegt an der speziellen Wasser-in-Öl-Formulierung. Der Film, der sich beim Auftragen auf die gereizte Haut legt, kann die Beschwerden, die durch Trockenheit ausgelöst werden, lindern. Die Kade Hydro Befeuchtungscreme enthält hochwertige Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure und Mandelöl und ist zudem frei von Duftstoffen, Paraffinen und Konservierungsstoffen. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet zu Anwendungsgebieten, Zusammensetzung und Wirkung der Kade Hydro Befeuchtungscreme, in den Shownotes habe ich euch einen Link zu diesen Infos hinterlegt. Danke an Kade Hydro für die Unterstützung dieser Episode von 50 über 50. Werbung Ende. Vielleicht kannst du mal sagen, in welcher Lebenssituation du so bist. Also was tust du alles?
Also ich bin Autorin. Habe mehrere Bücher, Yoga-Bücher geschrieben, schreibe im Moment auch regelmäßig für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften, Yoga-Magazine. Ich habe einen Blog, ich habe einen Podcast, Fuck Anti-Age. Mhm. Da mache ich aber gerade eine Pause. Dann unterrichte ich Retreats, Yoga-Retreats. Ich unterrichte Online-Klassen. Ich habe zwar einen Online-Kurs und ich bilde Yoga-Lehrer aus. Mhm. Und ich habe vor allen Dingen eine Fortbildung für Yoga-Lehrer zum Thema Älterwerden. Mhm. Und das Ganze nennt sich Pro-Age Yoga. Mhm. Das habe ich gegründet vor 5 Jahren, 2019. Und es ist einfach eine Art, mit dem Yoga umzugehen, die weggeht von diesem, ich nenne es jetzt mal hedonistischen Ansatz oder der Selbstoptimierung hin zu, wie gehe ich mit meiner Verletzlichkeit um, wie gehe ich mit meinen körperlichen Einschränkungen um, wie kann ich trotzdem Yoga praktizieren, wie verlagere ich die Praxis vom Körper auch ein Stück weit in den Kopf oder in mein Mindset. Also das ist das, womit ich mich eigentlich hauptsächlich beschäftige. Und ab und zu bin ich irgendwo eingeladen als Speakerin und ja, das sind so meine Themen.
Und du bist Mutter.
Auch noch, ja.
Ja, genau. Und dein Kind ist schon fast erwachsen.
Ja, das ist zum Beispiel auch eine ganz interessante Story mit meinem Sohn. Also ich bin mit meinem Mann schon ewig zusammen, seit 25 Jahren. Und wir hatten immer gedacht, auch Kind wäre ganz schön, aber das hat ewig nicht funktioniert. Und als meine Mutter starb, habe ich sie begleitet. Das war lange nach dem Traum übrigens. Mhm. Ich habe mit ihr diese Meditation gemacht und meine buddhistischen Freunde haben gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt in den nächsten 7 Wochen schwanger wirst, dann hast du deine Mutter direkt wieder in deinem Leben in einer anderen Inkarnation. Krass. Ja, und dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, ich verhüte seit Jahren nicht, wir verhüten seit Jahren nicht, bei uns ist alles in Ordnung, wir werden nicht schwanger und es ist auch okay so. 3 Wochen nach dem Tod meiner Mutter bin ich schwanger geworden.
Okay.
Das war so unerwartet, dass ich das auch erstmal nicht gemerkt habe. Ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, in der 10. Woche oder so erst geschnallt, dass ich schwanger bin.
Okay.
Und mein Sohn wird jetzt 17.
Wahnsinn.
Mhm.
Und erkennst du in deinem Sohn viel von deiner Mutter?
Das kann man, glaube ich, so direkt nicht sagen. Mhm. Aber wir haben eine sehr enge Verbindung und eine sehr liebevolle Verbindung. Und ich kann als Mutter mit ihm, glaube ich, einiges auflösen, was ich an Themen mit meiner Mutter hatte. Mhm. Auf einer super, super liebevollen und sehr annehmenden Ebene. Mhm. Das ist wie eine Heilung.
Wie schön.
Mhm.
Toll.
Ja.
Magst du das Alter, in dem du jetzt bist? Du bist 55, ne?
Genau, demnächst.
Mhm, demnächst, ja. Okay.
Sehr.
Ja.
Ja. Ich mag mich sehr, ich mag mein Alter sehr, mir geht's total gut.
Was findest du besser als noch vor 10 Jahren?
Alles.
Okay, was ist alles? Erzähl mal.
Also vor 10 Jahren war ich noch sehr in meiner Filmwelt, hatte noch nicht die Entscheidung getroffen, wirklich den anderen Weg einzuschlagen. Mein Sohn war 7. Ich war sehr gebunden an mein Muttersein. Die Schule fing gerade an für meinen Sohn und damit für mich eben dieses Ferien-Butterbrote-Elternabend-Programm. Und dafür bin ich echt nicht gemacht. Also meine Freiheit hat sehr gelitten. Und innerhalb dieser 10 Jahre ist eben mein Sohn fast erwachsen geworden, kann sich inzwischen auch weitestgehend selbst versorgen, ist autark. Ich kann wieder reisen, ich kann wieder freier sein. Ich bin ganz in meinem Yoga-Leben angekommen. Es wird auch immer klarer, wo ich innerhalb dieser Yoga-Welt meinen Fokus setze. Mein Pro-Age wird immer bekannter. Also das ist so, es hat sich einfach alles geklärt und sortiert. Und mit meinen Wechseljahren läuft es langsam auch besser. Ich bin nicht mehr so wütend, ich bin nicht mehr so in dieser Achterbahnfahrt. Von Körper und Geist. Langsam geht's wieder.
Und wie bist du da hingekommen, dass du das, vielleicht kannst du erstmal erzählen, was die Symptome waren, wie das vielleicht auch angefangen hat und wie dein Weg so war, das wieder in Bahnen zu lenken, die für dich besser sind?
Also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. 2018 war ich, glaube ich, fertig. Und da hatte ich 2 Ausbilderinnen, die mir eigentlich gezeigt haben, was es heißt, in einem Patriarchat zu leben. Und dann bin ich richtig wütend geworden, weil ich plötzlich die Zusammenhänge erkannt habe zwischen dem, was eine Welt mit Frauen macht, die von Männern für Männer entwickelt wurde, und was das für Konsequenzen hat für uns als Frauen. Deswegen mal zwischendrin hatte ich so ein paar Jahre, wo ich einfach irre wütend war. Und dadurch, dass mein Östrogenlevel abgesunken ist, hat es das Ganze noch befeuert. Also ich war richtig geladen. Also das Thema die gereizte Frau, ne? Das war quasi ich. Das fand ich irgendwann so anstrengend, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt einfach wieder gucken, dass ich meinen inneren Frieden wiederfinde, auch wenn das Problem selber nicht löst, das gesellschaftliche Problem. Und dann bin ich einfach wieder mehr in meine Praxis reingegangen, meine buddhistische Praxis, meine Yoga-Praxis, habe wieder angefangen, mich mehr mit den Anhaftungen und Abneigungen zu beschäftigen und so weiter. Also das hat mir total geholfen. Ich habe jetzt nicht angefangen, Hormone zu nehmen oder so, weil so schlimm waren meine Symptome nicht. Ich musste da jetzt auf der körperlichen Ebene gar nicht so arbeiten. Bei mir war das vielmehr eine inhaltliche oder eine mentale Problematik.
Hast du vielleicht so Tipps für die Frauen, die jetzt auch zuhören, weil ich kenne das zum Beispiel auch in so angespannten Lebensphasen, wenn man genau weiß, was einem eigentlich gut tut, aber man auf so einem anderen Level ist und den Anfang nicht richtig findet oder aus seiner Routine aussteigt, obwohl man eigentlich dachte, oh, ich bin super aufgestellt. Was ist dein Tipp, um dahin wieder zurückzufinden oder wenn man noch nie da war, das vielleicht zu etablieren, obwohl das Nervensystem eigentlich ganz woanders hängt gerade?
Super Frage, weil mir genau das Gleiche nämlich auch passiert, obwohl ich mich eigentlich hauptsächlich mit solchen Themen wie Selbstfürsorge beschäftige. Also für mich ist die einzige Lösung, jemanden oder eine Gruppe zu suchen, die einem hilft, da reinzufinden. Also Gewohnheiten zu ändern, neue Routinen zu entwickeln und sich von anderen mitnehmen zu lassen oder inspirieren zu lassen. Also so eine Art, im Buddhismus nennt man das Sangha, im Yoga nennt man das Kula. Also eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam an etwas arbeiten, was man selber für erstrebenswert hält.
Okay, und wo findet man so eine Gruppe?
Also es kommt so ein bisschen darauf an, glaube ich, was man sucht und was man braucht. Also man könnte in ein Retreat gehen, man könnte regelmäßig zum Yoga-Unterricht gehen. Ja, es gibt eigentlich ziemlich viel. Es kommt halt drauf an, was dir wichtig ist, wenn du dich gesund ernähren willst. Es gibt ganz tolle Ernährungs-Umstellungsprogramme. Also alles, wo du das Gefühl hast, das brauchst du jetzt und das tut dir gut. Oder du gehst eben Tango tanzen oder was auch immer. Also ich würde zum Beispiel total gerne mal wieder tanzen und bin die ganze Zeit am gucken, ob es irgendwo Gruppen gibt, wo die Leute älter sind als 14 bis 20.
Ja.
Also sowas in der Art. Ja. Also ich glaube, du brauchst andere, um es zu schaffen oder um überhaupt aus deinem Trott rauszukommen. Ja. Weil alleine, wie soll das gehen?
Ja. Ich muss gerade so lachen innerlich, weil ich dachte, es wäre doch cool, wir könnten doch mal so Ü50-Partys starten.
Ja klar, was meinst du, was da los ist?
Ja.
Vor allem, wenn wir das machen.
Ja genau, also in cool, obwohl ich darf dann ja erst in 4 Jahren kommen. Ja,
du darfst jetzt schon mitmachen.
Aber das wäre doch eigentlich wirklich super. Also ja, ich finde, es müsste eh mehr Gruppen geben, die so ein bisschen älter sind, ohne so alt zu sein. Aber auf der anderen Seite finde ich auch immer so eine Durchmischung total wichtig und dass das Alter vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt. Also, aber es ist schwierig, ne? Es ist für beide, glaube ich, schwierig, aufeinander zuzugehen, aber total essentiell.
Ja, das finde ich ja total schade.
Ja.
Weil ich finde das ja immer wahnsinnig spannend, mit jüngeren Leuten und auch deutlich jüngeren Leuten zusammen zu sein. Und ich merke aber dann auch immer, ich denke dann immer, wie sehen die mich? Also ich weiß, für die bin ich total alt.
Mhm.
Weil als ich in dem Alter war, mit Anfang, Mitte 20, mhm, waren für mich Leute mit Mitte 50 alt. Mhm. Andererseits bin ich immer ganz beeindruckt davon, was die alles schon so sagen und denken und tun.
Ja.
Und für mich ist ja Altersdiskriminierung auch ein Riesenthema, auch in meinem Programm oder in meiner Auseinandersetzung, weil wir diskriminieren ja auch jüngere Leute. Also Altersdiskriminierung geht ja in zwei Richtungen. Mhm. Es ist ja nicht nur, dass jüngere Ältere diskriminieren, sondern auch andersrum,
ja,
weil wir die ja ganz oft auch nicht ernst nehmen.
Genau.
Ja.
Total. Habe ich früher ganz oft erlebt, weil ich auch lange irgendwie relativ jung aussah und dann noch in meinem Berufsleben für eine Schülerpraktikantin gehalten wurde, mhm, und so weiter. Genau, also das kenne ich auf jeden Fall. Und die andere Seite werde ich dann auch bald kennenlernen. Beziehungsweise habe ich, also mir wurde so eine Kooperation, so ein Job jetzt gerade abgesagt mit dem Argument, dass die Marke dann doch in die jüngere Zielgruppe möchte. Und wenn es dann um erwachsene Frauen geht, würden sie sich nochmal melden.
Was heißt denn das? Ab wann ist man denn erwachsen?
Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall jetzt erwachsen.
Das ist doch schon mal gut zu wissen.
Ja, endlich.
Also mir ist das auch mal passiert bei einer sehr bekannten großen Yoga-Marke,
mhm,
die gesagt haben, also das sei nicht ihre Zielgruppe.
Ja.
Und weißt du, was ich dann denke? Ihr werdet euch alle noch umgucken, weil in 10 Jahren wird es mehr Menschen über 50 in Deutschland,
genau,
geben als unter 50. Und das ist, da sitzt dann auch die Kohle, um das jetzt mal auf das Geld verdienen runterzubrechen, mhm, ja, oder auf Influencer-Geschichten, mhm, oder so, ne? Das, mhm, sind ja die Kooperationen, genau, die wir machen. Da werdet ihr alle noch staunen.
Mhm. Ganz genau.
Mhm.
Ja, das stimmt. Ja. Gibt es irgendwelche prägnanten Themen, die du jetzt so mit Mitte 50 auf dich zukommen siehst, die du vielleicht noch nicht bearbeitet hast, die so vor der Tür stehen?
Ja. Also, gerade bin ich dabei, mich sehr, sehr zu fragen, was ist wichtig und was ist unwichtig.
Mhm.
Im Hinblick darauf, dass meine Jahre, die noch vor mir liegen, dahin schmelzen und ich nicht weiß, wann Schluss ist.
Mhm.
Und deswegen gibt es so ein paar Sachen, die werde ich ganz sicher nicht mehr auf die lange Bank schieben, wie zum Beispiel Zeit für mich.
Mhm.
Oder Winter im Süden. Also ich habe jetzt genug gedient. Ich war jetzt lang genug jeden Winter in Berlin. Wenn mein Sohn aus der Schule raus ist, werde ich garantiert keinen Winter mehr in Berlin verbringen. Freiwillig.
Mhm.
Dann frage ich mich auch gerade, welchen Themen ich hinterherrenne, wie zum Beispiel gesehen werden, Anerkennung, beruflicher Erfolg. Ist das wirklich wichtig? Kommt es da wirklich drauf an? Also klar, man muss von was leben, aber was sind denn bleibende Werte oder Werte, die ich mitnehmen kann in eine Phase, in der beruflicher Erfolg vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig ist?
Ja.
Also mir geht es im Moment sehr, sehr darum, das Wichtige von dem Unwichtigen zu trennen.
Mhm.
Auch in Bezug zum Beispiel auf soziale Kontakte.
Mhm.
Also ich bin da ein bisschen radikaler geworden.
Was sind da so deine Raster, durch die man durchfallen könnte?
Das ist schwierig zu sagen. Also letztendlich geht es darum, dass ich mit Menschen zusammen sein möchte, die mich inspirieren, die ich inspiriere, von denen ich was lernen kann, die mir gegenüber tolerant und liebevoll sind.
Mhm.
Auch das übe ich anderen gegenüber. Das ist auch etwas, was auf meiner Aufgabenliste steht, weicher zu sein, nicht so streng mit mir und dadurch nicht so streng mit anderen. Als Perfektionistin ist das manchmal nicht so einfach.
Mhm.
Und wirklich zu gucken, mit wem verbringe ich meine Zeit einfach gerne? Wo fließt es? Wo fühlt es sich gut an? Wo ist es irgendwie so, dass ich mich zu Hause fühle? Weißt du, ich denke auch, es ist ein bisschen wie bei Ehen und bei Freundschaften grundsätzlich, dieser Anspruch, dass was für immer halten muss oder für immer gut sein muss oder sich immer gut anfühlen muss, den habe ich nicht.
Mhm.
Weil manchmal findet man sich unter einem bestimmten Vorzeichen zusammen oder zu einem bestimmten Thema. Manche Paare haben die Aufgabe, miteinander tolle Kinder zu bekommen. Und dann leben sie sich auseinander. Und so ist das mit Freundschaften auch. Also wir begleiten uns einfach eine Zeit lang. Und für mich ist es wichtig, auch mir zu erlauben und auch anderen zu erlauben, loszulassen und zu sagen, das fühlt sich hier irgendwie nicht mehr richtig an und wir verschwenden hier unsere Zeit und unsere Energie an etwas rumzudoktern, was vielleicht gar nicht notwendig ist. Vielleicht ist es schöner zu sagen, ich bin dir dankbar für das, was ich mit dir erlebt habe. Und jetzt ist es vielleicht Zeit für uns weiterzugehen.
Sind wir ja gleich wieder am Anfang des Gesprächs eigentlich. Wir lösen uns von der Anhaftung und üben. Wenn du es dir aussuchen könntest, wie alt würdest du gerne werden, wenn du gesund bist?
Oh, ich hätte gerne noch viele Jahre.
Mhm.
Meine Mutter ist gestorben, da war sie knapp 72 und ich merke, dass das für mich im Kopf so eine Benchmark ist. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich älter werde als 72. Und deswegen denke ich jetzt immer, okay, ich werde 55. Also das ist jetzt nicht mehr, also ich rechne das dann immer in Sommern. Das sind nicht mehr so viele Sommer.
Mhm.
Deswegen habe ich auch gerade das Gefühl, ich muss jetzt handeln oder eben nicht handeln.
Mhm.
Und alles, was hinter 72 liegt, ist für mich das große Geschenk, der Bonus-Track.
Mhm.
Und dafür gibt es eigentlich überhaupt keine Pläne.
Mhm.
Vielleicht ziehe ich mich auch komplett irgendwie zurück und praktiziere nur noch oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss, keine Ahnung. Also da ist so ein Raum, der ist nicht gefüllt.
Das heißt, da sind auch keine Vorbilder. Es gibt nicht irgendwie Frauen, die 80 sind, die du ganz toll findest oder die dich inspirieren für dein späteres Leben.
Doch. Machen? Also wer zum Beispiel für mich eine Wahnsinnsinspirationsquelle ist, ist diese eine, die wir alle kennen, Jane Fonda.
Mm,
die
ja.
sich, ja, weil ich meine, die pflanzt, also jetzt bildlich gesprochen, heute noch einen Baum, obwohl sie genau weiß, dass sie unter dem Baum nie sitzen wird.
Ja.
Das, also diese Haltung, dieses, ja. wie sie sich einsetzt für wirklich universell wichtige Themen, mhm. für Frauenthemen, für Natur und Umwelt. Also das, die ist für mich ein Riesenvorbild und das in deren Fußstapfen, also die meine sind natürlich viel kleiner als ihre, aber auch ich kann ja was bewirken. Das ist für mich ein Riesenvorbild. Und ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt gerade ist, aber die ist auf jeden Fall schon über 80,
ja,
oder?
Ja, die ist über 80.
Ja.
Ja.
Okay, da will ich hin.
Ja, voll gut, ich mache mit. Für mich war das tatsächlich auch das erste Bild, was sich mir vom Älterwerden gezeigt hat, dass ich erstrebenswert fand, diese Serie, in der sie gespielt hat, dieses Grace und Frankie.
Oh, so toll, oder?
Ja, das war für mich so augenöffnend. Ich glaube, damit hat bei mir auch alles so ein bisschen angefangen, dass ich mich überhaupt in diese Richtung orientiert habe.
Mhm.
Weil die beiden für mich die ersten waren, die wirklich eine Verkörperung dessen sind, was man sich für sich selber wünscht oder ein Bild abgeben, auf das man sich freuen kann.
Ohne dabei die Hardships auszublenden,
mhm,
ne?
Genau.
Wenn die dann nicht mehr vom Klo hochkommt zum Beispiel.
Ja, ja, dann erfinden sie halt einen hydraulischen Toilettensitz.
Genau,
ja.
Oder diese Vibrator-Geschichte, ja. Die ist ja auch so lustig. Aber übrigens nochmal zum Thema nicht mehr vom Klo hochkommen, ne? Das ist eben genau der Grund, warum wir unseren Körper trainieren müssen, weil wir ja Muskulatur und abbauen und auch immer steifer werden. Also das ist zum Beispiel ein super Grund, wirklich was zu tun und auch nicht aufzuhören, was zu tun.
Alles klar. Ich würde sagen, den Rat geben wir den Hörern zum Schluss jetzt mit.
Unbedingt.
Und wir sehen uns auf der Matte und auch so im Leben. Ich freue mich immer sehr, dich zu treffen.
Ich mich auch sehr. Vielen Dank, Stefanie, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.